ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Konrad Adenauer sagte einst über das Gerücht, sein Außenminister Heinrich von Brentano sei schwul. Das ist mir egal, solange der mich nicht anpackt. Das klingt halbwegs tolerant, wenn man bedenkt, dass Deutschland erst 1994 endgültig Homosexualität nicht länger als strafbare Handlung beurteilte. Seit Adenauers Zeiten ist einiges bunter geworden in Deutschland. Da erstrahlt dann auch mal das Brandenburger Tor in den Regenbogenfarben der Lesben- und Schwulenbewegung. Es gab tatsächlich einen Außenminister, der sich zu seiner Homosexualität bekannte, und demnächst erhalten Schwule und Lesben vielleicht sogar endlich das Recht auf eine Ehe. So will es zumindest eine große Mehrheit der Deutschen. Doch schaut man die heute dazu veröffentlichte Studie genauer an, dann entlarvt sich diese neue Offenheit. Denn Homosexualität finden die meisten in Ordnung, solange dies nicht in der eigenen Familie vorkommt. Und siehe da, Adenauers Satz vom Pack mich nicht an gilt offenbar für viele heute noch. Xenia Böttcher.
Kramen in Erinnerungen. Erinnerungen an die Schulzeit, als Clara, damals 16 Jahre jung, sicher ist. Ich bin lesbisch.
Die Ängste, was es bedeutet, quasi für sich selber festzustellen, dass man lesbisch ist, die hatte ich davor ganz massiv. Also auch einfach, weil man ja so, man wird ja mit Rollenbildern groß, ich werde meinen Mann haben, ich werde Kinder haben und das ist ja dann plötzlich so, das rutscht dann in den Hintergrund und man denkt sich, oh mein Gott, ich werde nie dieses normale Leben führen.
Aus dem Teenager wird eine selbstbewusste Frau, offen lesbisch und über beide Ohren verliebt, in Maike. Das Leben ist freier als früher, rechtlich aber noch immer ungleich. Gemeinschaftliche Adoption unmöglich, heiraten auch.
Hä, wie, ihr dürft doch heiraten? Und dann steht man da gesagt, hä, nein. Das nennt sich eingetragene Lebenspartnerschaft, weil wir eben keine Ehe führen dürfen und auch nicht unter demselben Schutz des Staates bzw. Grundgesetzes stehen.
Warum diese Ungleichbehandlung, diese symbolträchtige Trennung in die einen und die anderen?
Es geht um Liebe. Und Liebe, wenn sie nicht jemandem schadet, kann man doch nicht klassifizieren in das ist eine gute Liebe und das ist eine weniger gute Liebe.
Hier macht die Studie der Antidiskriminierungsstelle Mut. So befürworten 95% der Deutschen, dass Homosexuelle vor Diskriminierung geschützt werden. 83% meinen, die Ehe sollte für alle offen sein. 75% sprechen sich für das Adoptionsrecht aus. Tolerantes Deutschland? Wir treffen junge Homosexuelle, Teenager, die Clara betreut. Manche wollen lieber nur anonym erzählen, die Realität sei nicht immer so schön wie die Statistik.
Diese Blicke, dieses Abwertende halt einfach, dass man nicht als sozusagen als normaler Mensch angesehen wird, sondern halt alle sich nach einem umdrehen, so nach dem Motto, als wäre man jemand Besonderes, irgendjemand Ekliges oder so.
Von Schwuchtel bis, das ist absolut pervers, was du tust, war eigentlich alles dabei. Also bis hin wirklich offene Anfeindungen, dass es widerlich ist, was man tut.
40% der Eltern fänden es unangenehm, wenn das eigene Kind homosexuell wäre. 38% lehnen öffentliche Zärtlichkeit zwischen schwulen Männern, wie etwa Küssen, ab. Bei lesbischen Frauen sind es 27%. Auch das ein Ergebnis der Studie. Nicht weit von hier in Russland darf Homosexualität gar nicht gezeigt werden. Dort, wie in Polen, Serbien oder Kroatien, schlägt ihnen oft blanker Hass entgegen.
Als ich mit meinem Freund im Urlaub war in Kroatien, wurde ich auf einer Brücke tatsächlich auf die Straße gestummt, weil dieser Mensch halt einfach einen Groll gegen uns beide gehegt hat.
Dass dieser Hass in Deutschland wachsen könnte, sorgt die Jugendlichen. Mit Parolen wie Verschwulung und Genderwahnsinn schürten AfD und Pegida Ablehnung. Gerade jetzt könnte die Regierung da ein Zeichen setzen.
Da ich ja auch in meiner Familie keine Diskriminierung, wirklich nichts erfahren habe und wenn mich dann mein Staat diskriminiert, finde ich das persönlich am unverständlichsten und auch am schlimmsten.
Darum und trotz der gestiegenen Akzeptanz bleibt für Clara die Forderung nach Gleichstellung bestehen.
In dem Moment, in dem ich andersartig sein darf und trotzdem gleichwertig gesehen werde, würde ich sagen, bin ich und sind wir in der Gesellschaft angekommen.
Ja, der Staat, der diskriminiere. Darüber möchte ich mit dem Christdemokraten Jens Spahn sprechen. Er ist CDU-Präsidiumsmitglied und er definiert sich als Politiker nicht über sein Schwulsein, redet mit uns heute aber genau darüber. Guten Abend, Herr Spahn.
Schönen guten Abend, Frau Mioska.
Wieso darf das nicht eher heißen?
Das ist ja die Debatte, die wir aktuell führen, ob es nicht auch eine Öffnung der Ehe und damit eben diesen Begriff auch für Lebenspartnerschaften geben soll. Und genauso wie wir in der Studie sehen, dass sich in den letzten 10 Jahren eine neue Gelassenheit, eine neue Selbstverständlichkeit im Umgang mit Homosexualität, mit Schwulen und Lesben bei ganz vielen Deutschen ergeben hat, so bin ich auch sicher, dass wir beim Thema Eheöffnung ja schon weit gekommen sind und auch in den nächsten Jahren, noch in diesem Jahrzehnt, die rechtliche Öffnung sehen werden.
Aber Ihre Partei ist noch nicht gelassen genug. Wie wollen Sie die überzeugen?
Wissen Sie, auch die ist ja in einem solchen Prozess. Die CDU ist eine Volkspartei und die Diskussionen, die Veränderungen, die sich in der Gesellschaft insgesamt ergeben, die ergeben sich natürlich auch in der CDU. Und da diskutieren wir ja auch mittlerweile in einer Art und Weise über diese Fragen, auch die steuerrechtliche Gleichstellung vor einigen Jahren, wie es vielleicht vor 10, vor 15 Jahren noch undenkbar gewesen wäre. Und ich sehe in dieser Debatte übrigens die Chance, dass wir auch Menschen erreichen, die vielleicht von Grünen bei Debatten in Köln-Mitte oder Berlin-Mitte nicht erreicht werden, in München, in der Eifel, etwa auch im ländlichen Raum, die wir eben öffnen können und mit Argumenten erreichen können. Und das ist ja auch eine Chance in der Entwicklung.
Wenn Ihr Fraktionschef Kauder sagt, es ginge den Schwulen doch nur um Selbstverwirklichung und Kollegen von der CSU von einer schrillen Minderheit sprechen, geht Ihnen da nicht das Messer in der Tasche auf?
Da ich weiß, dass beide Zitate schon ein paar Jahre her sind und ich glaube, genauso wie die Studie Veränderungen zeigt, auch es Veränderungen in der Wortwahl heute geben würde, werbe ich in der Partei, in der CDU, aber auch in der Gesellschaft vor allem für diese Eheöffnung, weil das doch die Werte sind, die Verbindlichkeit, für die wir eigentlich stehen. Dass jetzt Schwule und Lesben sagen, wir wollen gerne die Ehe schließen können. Eine zutiefst bürgerliche Institution ist doch eigentlich eine große Chance.
Ich weiß, Herr Spahn, aber ich wollte eigentlich wissen, ob Sie das nicht wahnsinnig ärgert und Sie persönlich verletzt.
Natürlich ärgert mich manche Wortwahl in der Debatte, übrigens auf beiden Seiten. Ich finde natürlich solche Begrifflichkeiten, wie Sie gerade gewählt haben, die schmerzen, die sind unnötig. Aber ich finde manchmal auch die Reaktion immer gleich, jeden als homophob, als schwulenfeindlich zu bezeichnen, der sich erstmal schwer tut mit bestimmten Entwicklungen, weil er jahrzehntelang, wie ja auch meine Eltern oder Großeltern es nicht anders gelernt haben. Ich finde, wir sollten auf beiden Seiten mal ein bisschen abrüsten und diese neue Selbstverständlichkeit, die es in der Gesellschaft gibt, eben auch in der Debatte abbilden.
Entgegen dieser Studie beklagen viele Homosexuelle, wir haben das auch im Film gehört, durchaus im Alltag diskriminiert zu werden. Erfahren Sie das auch persönlich?
Insgesamt muss ich sagen, dass auch in den Entwicklungen der letzten 15 Jahren kann ich auch persönlich sagen, dass diese neue Offenheit, Selbstverständlichkeit spürbar ist. Aber natürlich gibt es immer noch Szenen im Alltag, auch gerade abends im öffentlichen Straßenverkehr, selbst in einer großen Stadt wie Berlin, wo man mal schräg und dumm angemacht wird. Wenn man zu zweit, wenn ich mit meinem Freund unterwegs bin, andere erleben das auch. Aber wissen Sie, ich finde noch viel schlimmer, dass es heute 14, 15, 16-jährige Jugendliche immer noch in Deutschland gibt, die entdecken, dass sie schwul oder lesbisch sind. Und die aus Angst vor Ablehnung durch ihre Familie, ihre Eltern, ihre Freunde sich nicht trauen, darüber zu reden und einfach zu sein, wie sie sind. Und das schmerzt mich, dass es das immer noch vielfach in Deutschland gibt. Und ich hoffe, dass die Studie, die diese Offenheit zeigt, sich am Ende eben auch mehr dann in diesem Alltag dieser jungen Menschen zeigt.
Ist das auch ein Grund, warum man vielleicht als Spitzenpolitiker irgendwann das Schwulsein öffentlich machen muss?
Natürlich lebt das auch von Vorbildern und Rollenmodellen. Ich glaube, dass etwa Klaus Wowereit oder auch Volker Beck, das muss man ja auch anerkennen, dass sie viel getan haben für diese neue Offenheit in den vergangenen Jahren, auch durch ihr Vorbild sein, ihr einfach so sein. Und ich merke auch an Zuschriften, die ich bekomme, dass natürlich gerade auch jüngere Schwule und Lesben, die einfach gerade an sich selbst merken, was ist, dass sie natürlich auch nach Vorbildern schauen. Und deswegen braucht es auch diese Offenheit.
Vielen Dank für das Gespräch, Jens Spahn.
Sehr gerne.
Und das Gespräch haben wir am Abend aufgezeichnet. Natürlich hat sich heute auch die SPD zu der Homosexualitätsstudie geäußert. Parteivize Thorsten Schäfer-Gümbel erklärte, die breite Mehrheit der Gesellschaft sei, Zitat, toleranter als CDU und CSU, Zitat Ende. Nur heißt das eben nicht, dass die breite Mehrheit der Gesellschaft deshalb die SPD auch wählen würde. Im Gegenteil. Die Sozialdemokraten sind mittlerweile bei Umfragewerten erstarrt, die älteren Genossen das Blut in den Adern gefrieren lassen und den Begriff Volkspartei eigentlich nicht mehr rechtfertigen. Dabei bemüht sich die ehrwürdige Politdame oft redlich zu glänzen, doch ihr Problem ist, die Lorbeeren bekommen die anderen. Thomas Kreuzmann berichtet.
Chef der SPD-Bundestagsfraktion, das ist nicht nur ein Amt. Das ist ein Schicksal. Ähnlich dem des Sisyphos. Immer wieder quält er sich mit dem Felsen den Berg hinauf, nur damit der Brocken zuletzt wieder herabrollt. Ewige Anstrengung ohne Vollendung.
Natürlich hat Politik auch immer was mit Sisyphusarbeit zu tun.
Unermüdlich arbeiten die knapp 200 SPD-Abgeordneten an der Verbesserung deutschen Lebens aus sozialdemokratischer Sicht, bisher ohne, dass sich der Lohn einer gewinnbaren Bundestagswahl abzeichnen würde. Heute rollten die Genossen den Felsen weiter. 255 Tage vor der Bundestagswahl soll das ihr Stein der Weisen sein.
Sicherheit und Gerechtigkeit gehören zusammen.
Der Kampf gegen Armut, Bildungsmangel und Ungerechtigkeit soll Kriminalität und Terror vorbeugen, die Solidarität stärken.
Ich glaube, dass das Thema soziale Gerechtigkeit, und das haben uns jetzt auch Forschungsergebnisse gezeigt, für die SPD der richtige Weg ist. Die Leute wollen, dass wir uns um ihre Alltagsprobleme kümmern.
So fordern die Genossen den Gratis-Kita-Platz für alle. Vize-Fraktionschefin Reimann legte dazu ein Beschlusspapier vor. Und außerdem wollen sie ein Familiengeld von monatlich 300 Euro, wenn die Eltern Familienarbeit und Berufsarbeit teilen. Mehr Kindergeld für Geringverdiener, weniger für Besserverdienende. Den Rechtsanspruch auf Ganztagsplätze in Kindertagesstätte und Grundschule und außerdem die Regulierung hoher Managergehälter. Aber bringt das der SPD nicht wieder nur Mühe ohne Lohn? Der Blick auf viele gehaltene Reformversprechen von Mindestlohn bis Mietpreisbremse zeigt ja, bisher viel erreicht in der Sache, aber wenig beim Wähler. Ein Parteienforscher benennt das Problem. CDU und SPD ähneln sich heute einfach sehr.
Das Problem für die Sozialdemokratie ist nun, dass sie zahlenmäßig gesehen den großen Abstand in ihrer Wertorientierung soziale Gerechtigkeit, den sie mal früher hatte gegenüber der CDU, nicht mehr hat. Und dass viele Anhänger auch sagen, wenn die Partei, die die gleiche Ware vielleicht mit einer etwas anderen Verpackung anbietet, aber eine attraktiveren Verkäuferin hat oder Verkäufer hat, eine Person, die auch sicher ist, dass sie das durchsetzt, was sie macht, dass man dann sagt, wo ist die Alternative?
Und wer ist die zu Merkel? Wohl Sigmar Gabriel. Auch ihn erwartet eine Sisyphos-Aufgabe, denn?
Das Problem ist im Moment ein bisschen, dass es bestimmte Themen gibt, die alles überlagern. Also dass diese ganze Diskussion um die Flüchtlingsfragen und alles, was dazugehört oder jetzt auch innere Sicherheit.
Die Kanzlerschaft ist da nicht leicht zu stemmen. Aber für manche in der SPD ist ja schon das Mühen und Machen ein Wert an sich.
Das Dilemma der Sozialdemokraten zwischen Wirken und Wirkung, kommentiert Tina Hassel vom Westdeutschen Rundfunk.
Erfolg macht sexy, heißt es so schön. Nur bei den Sozialdemokraten will das partout nicht gelingen. Versprochen und gehalten, das kann die SPD nun wirklich von sich behaupten. Die Ziele im Koalitionsvertrag weitgehend umgesetzt. Die bedrohten Jobs der Kaiserstengelmänner in letzter Sekunde doch noch gerettet. Und bei der Nachfolge des Bundespräsidenten hat der SPD-Chef seinen Kandidaten am Ende durchgesetzt. Den wohl dritten Sozialdemokraten im höchsten Amt des Staates. Doch nichts davon zahlt ein auf die Partei. Im Gegenteil, die SPD ist im Sinkflug. Der Stein des Sisyphos rollt immer tiefer ins Tal. Selbst die einbetonierten 22% Zustimmung lassen sich korrigieren. Nur eben nach unten, auf gerade mal 20. Und in Bayern kommt die SPD nur noch auf 14%. Als politischer Konkurrent kaum noch ernst zu nehmen. Sind die Wähler so undankbar oder gilt der wahrscheinliche Spitzenkandidat Gabriel vielen als so unglaubwürdig, dass selbst seine Errungenschaften kein Vertrauen mehr schaffen können? Ja, vielleicht lässt sich die Abwärtsspirale tatsächlich wieder drehen, wenn Ende des Monats endlich feststeht, wer die SPD gegen Merkel in die Bundestagswahl führt. Das zumindest hoffen die Genossen. Aber ganz gleich, ob Gabriel oder Schulz, alleine schafft es keiner von beiden. Die SPD ist diesmal dazu verdammt, mit ihrem Programm zu punkten, nicht mit der Person. Und mit einem starken, geeinten Team. Deshalb ist es richtig, wenn sie nicht alleine auf die innere Sicherheit setzt, sondern auch auf die soziale, wenn sie das Wort Zusammenhalt ganz groß schreiben will, den gesellschaftlichen Zusammenhalt, aber auch endlich den in den eigenen Reihen. Sonst müssen sich die Sozialdemokraten Sisyphos zwangsweise als glücklichen Menschen vorstellen, nur eben in der Opposition.
Tina Hasse kommentierte. Und wir bleiben in Deutschland. Der Bundesrechnungshof hat heute das Wirtschaftsministerium ungewöhnlich scharf kritisiert. Die Behörde von Vizekanzler Gabriel habe in der Energiewende völlig den Überblick verloren, erklärten die Prüfer. Die Nachrichten mit Judith Rakers.
In einem Prüfbericht des Rechnungshofes heißt es, das von Sigmar Gabriel geleitete Ressort habe der Bezahlbarkeit der Energiewende nicht den notwendigen Stellenwert beigemessen. Weder im Ministerium noch in der Regierung oder mit den Bundesländern gebe es ausreichend koordinierte Absprachen zur Energiewende. Eine Folge seien doppelte Förderungen. Das Bundeswirtschaftsministerium nannte die Kritik nicht nachvollziehbar. Zum dritten Mal in Folge hat der deutsche Staat voriges Jahr einen Haushaltsüberschuss erwirtschaftet. Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen verzeichneten ein Plus von 19,2 Milliarden Euro. Gründe waren höhere Steuereinnahmen aufgrund der guten Konjunktur und die niedrigen Zinsen. Die Koalition streitet bereits über die Verwendung der Mehreinnahmen beim Bund. Finanzminister Schäuble will Schulden abbauen, die CSU Steuern senken, die SPD investieren. In den USA beschuldigt die Umweltbehörde EPA jetzt auch Fiat Chrysler des Abgasbetrugs. Der italienisch-amerikanische Autobauer soll bei rund 100.000 Dieselfahrzeugen die Abgaswerte durch Einbau einer illegalen Software nach unten manipuliert haben. Fiat Chrysler weist die Vorwürfe zurück. Der Konzern habe Beweise vorgelegt, dass seine Dieselfahrzeuge alle behördlichen Anforderungen erfüllen würden. Über die Reaktionen an der Börse, Markus Görner.
Der Sinkflug der Aktie begann bereits mit Gerüchten. Die Umweltbehörde EPA in den USA werde eine Pressekonferenz zu einem bedeutenden Autohersteller abhalten. Bis zum Handelsschluss in Frankfurt verlor die Aktie von Fiat Chrysler insgesamt 16% und wird dadurch zum Verlierer des Tages an der Börse. Aber diese Ausweitung des Dieselskandals führt zu Erschütterungen der gesamten Branche. Der VW-Konzern, dessen Manager eben eine milliardenschwere Strafzahlung in den USA ausgehandelt haben, kommt wieder unter Druck. Auch die Aktie von Daimler verliert. Die Beschuldigungen gegen Fiat Chrysler durch die US-Umweltbehörde trifft die Automobilbranche zu einer denkbar schlechten Zeit. Denn gerade präsentieren sich die Hersteller auf der wichtigen Autoschau in Detroit und wollen sich dort eigentlich in einem guten Licht präsentieren.
Die Börsendaten. In New York schloss der Dow Jones mit 19.891 Punkten im Minus. In Frankfurt sank der DAX auf 11.521 Punkte, ein Minus von 1,1%.
Vor mehr als 2,5 Jahren rief die Terrororganisation Islamischer Staat ihr sogenanntes Kalifat aus. Und eine Hochburg bildete das fast zeitgleich vom IS im Norden des Irak eroberte Mosul. Das erklärt die Bedeutung der Metropole für die Dschihadisten. Mosul ist nach wie vor die größte Stadt, die der IS eingenommen hat. Allerdings wurde die Miliz mittlerweile in den Westteil zurückgedrängt. Seit 3 Monaten zieht das irakische Militär einen Belagerungsring um die Stadt und befreit dabei Viertel um Viertel. Mehr und mehr wird offenbar, wie der IS gehaust, geherrscht und die Menschen für sich einzunehmen versucht hat. Und es gibt die Angst, dass sein hässliches Gedankengut überlebt, selbst dann, wenn die Hassprediger aus Mosul einmal ganz verschwunden sein werden. Unser Reporter Volker Schwenk war in der umkämpften Stadt.
Bevor der IS nach Mosul kam, war Saad Hussein dort Polizist. Polizisten hat die Terrormiliz meist als erste ermordet, aber irgendwie hat Saad Hussein die Zeit unter dem IS überlebt. Als die Offensive auf Mosul begann, konnte er mit seiner Familie fliehen. Heute lebt er in einem Lager. Und weil hier alle genau auf IS-Mittäterschaft überprüft werden, darf er noch nicht zurück. Ich habe mich 2,5 Jahre in der Wohnung in Mosul versteckt. Dann kam ich hierher, sagt er. Jetzt will ich wieder nach Hause gegen den IS kämpfen und mein Land verteidigen. Aber sie lassen mich nicht. Langsam rücken irakische Einheiten in Mosul vor. Vor wenigen Tagen haben sie auch das Viertel um das Al-Salama-Krankenhaus erobert. Die Klinik selbst ist nur noch eine Ruine. 200 IS-Kämpfer hätten sich im Krankenhaus verschanzt, erklärt die Polizei, mit großen Mengen an Waffen und Munition und Lehrmaterial. Das sind Bücher des IS. Das Gebäude hier wurde nicht als Krankenhaus benutzt, sagt der Polizeioffizier. Wir sehen hier ihre Propaganda. Hier waren IS-Kämpfer. Das Krankenhaus hätte als Geheimdienst- und Kommandozentrale gedient, so die Polizei. Auf dem Dach waren Scharfschützen. Wenn wir vorrücken, dann helfen uns die Zivilisten, betont der Polizeioffizier. Es ist ihm wichtig, die Bevölkerung unterstütze die irakischen Regierungseinheiten. Die Bürger sagten ihnen genau, wo sich IS-Kämpfer verstecken, wo ihre Stützpunkte sind. Viele hatten gefürchtet, Polizei und Armee würden als Besatzer kommen, Rache nehmen für die Schmach von 2014. Damals hatte der IS Mosul fast kampflos einnehmen können. Die Regierung in Bagdad war hier verhasst. Am Anfang fanden wir den IS gut hier in Mosul, sagt er. Aber nach 2 Monaten wären wir ihn gerne wieder los gewesen. Das Leben unter dem IS war sehr schwer. Es gab keine Arbeit, das hatten wir so nicht erwartet. Wir mussten mit praktisch nichts überleben. Sie ist froh, dass sie ihr Gesicht nicht mehr verbergen muss und hebt freudig den Niqab, den Gesichtsschleier. In Mosul sieht man überall Vertriebene und Rückkehrer mit ihren Habseligkeiten. Es ist ein stetes Kommen und Gehen. In den Lagern warten viele darauf, wann sie endlich nach Hause dürfen, wie der Polizist Saad Hussein mit seiner Familie. Der IS wird jetzt militärisch besiegt, gibt seine Frau zu bedenken. Aber die Ideologie des IS ist noch immer da. Und die Kinder der Terrormiliz werden diese Gedanken einst wiederbeleben. Es sieht ganz gut aus im Moment für die irakische Regierung beim Kampf um Mosul. Aber gewonnen ist dieser Krieg noch lange nicht.
Volker Schwenk, Sie waren gerade mehrere Tage in Mosul unterwegs. Wie ist Ihr Eindruck? Wie werden die Sicherheitskräfte der irakischen Armee von den Menschen wahrgenommen? Denn die haben ja seit 2,5 Jahren unter der Herrschaft des IS gelebt.
Wir waren mit Spezialeinheiten der Polizei unterwegs, also nicht als Journalisten zu erkennen zunächst. Und was uns aufgefallen ist, wir haben in sehr viele freundliche Gesichter geblickt. Die Kinder haben uns zugewinkt, haben das Victory-Zeichen gemacht. Nun kann man sagen, klar, sie winken dem neuen Sieger zu. Wenn der IS jetzt käme, dann wäre das vielleicht nicht sehr viel anders. Aber mir scheint es so, als wäre es doch ehrlich gemeint, als würden die Menschen in Mosul die Sicherheitskräfte als Befreier empfinden. Und es könnte auch alles sehr viel schlimmer sein, was die Zerstörung angeht. Man hat den Eindruck, dass die Armee und die Spezialeinheiten der Polizei tatsächlich einigermaßen behutsam vorgegangen sind. Gleichwohl werden natürlich jede Woche Hunderte von Zivilisten bei diesen Kämpfen verletzt.
Kann es denn gelingen, den IS nicht nur militärisch, sondern auch ideologisch zu schlagen? Wie schätzen Sie das ein?
Das wird die sehr viel schwierigere Aufgabe sein. Das Schicksal des IS entscheidet sich sozusagen beim Wiederaufbau von Mosul. Wir haben das ja im Beitrag gehört. Der Mann, der war vor allem unzufrieden mit der Lebenssituation unter dem IS. Deswegen hat er sich gewünscht, dass der IS verschwindet. Wenn es Bagdad jetzt nicht gelingt, der Regierung nicht gelingt, schnell bessere Lebensbedingungen für die Menschen in Mosul zu schaffen, dann kann sich das wiederholen, was 2014 passierte. Dann bereitet man möglicherweise einem neuen IS den Weg.
Information von Volker Schwenk in Erbil. Vielen Dank. Und wir machen noch einmal weiter mit Nachrichten aus Deutschland. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wird künftig von einer Frau geführt. Mehr Informationen zur neuen BAMF-Chefin nochmal von Judith.
Die Juristin Jutta Kort wurde heute zur Präsidentin des BAMF ernannt. Sie war 24 Jahre lang für die Bundesagentur für Arbeit tätig. Besonderes Augenmerk will Kort auf die Integration von Flüchtlingen und die freiwillige Rückkehr abgelehnter Asylbewerber legen. Die 53-Jährige löst den bisherigen Behördenleiter Weise ab. Die Bundesregierung will ab März wieder Asylbewerber nach Griechenland abschieben, wenn sie dort zuerst europäischen Boden betreten haben. Betreffen soll das Flüchtlinge, die nach dem 15. März ankommen. Diese Rückkehr zum sogenannten Dublin-System hatte die EU-Kommission Anfang Dezember empfohlen. Sie begründete das mit Verbesserungen im griechischen Asyl- und Justizsystem. Mit einer Schweigeminute hat das Berliner Abgeordnetenhaus der Opfer des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gedacht. Parlamentspräsident Wieland sagte, die Hauptstadt dürfe sich Freiheit und Rechtsstaatlichkeit nicht nehmen lassen. Am 19. Dezember waren 12 Menschen getötet und viele Besucher des Marktes verletzt worden, als der Tunesier Amri einen zuvor gekaperten Lastwagen in die Menge lenkte. Die Landwirtschaftsminister von Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen wollen sich für eine bessere Schweinehaltung stark machen. Sie fordern genügend Platz und Auslauf bei Massentierhaltung. Außerdem sollen Mester auf Amputationen wie das Kürzen von Ringelschwänzen verzichten. Erste Gespräche mit Vertretern der Landwirtschaft dazu gab es in Münster. In Deutschland wurden vergangenes Jahr rund 27 Millionen Mastschweine gehalten, etwas mehr als die Hälfte in Niedersachsen und NRW. Unklar ist, wer die höheren Kosten für eine bessere Tierhaltung trägt.
Dieses Gerät hier stammt aus den 50er Jahren. Bereits damals sollte man sich ihm nur ganz langsam nähern und auch seinen heutigen Nachfolgern zumindest nicht zu schnell. Denn dann schießt die Apparatur einen ab. In diesen Tagen werden es 60 Jahre, dass Autofahrer in Radarfallen tappen oder besser gesagt rasen. Und dabei entstehen oft bizarre Porträts der Temposünder. Bei unserem Kollegen Uli Zimpelmann führte diese Erkenntnis zu einem nicht ganz ernst gemeinten Geistesblitz.
Er ist der elektronische Malpinsel der Porträtkunst, der Schöpfer unerwarteter Erinnerungen, der Blitzer. Er allein vermag es, die Zeit anzuhalten und ihre einzigartigen Momente im Mantel grobkörnigen Papiers zu bewahren. Er erzählt Geschichten, die den Menschen in seiner Leidenschaftlichkeit zeigen. Blitzerporträts sind interaktive Kunst, konzipiert als gesamtgesellschaftliches Projekt. Jeder, das ist die Absicht der Macher, soll sich beteiligen, auch wenn manche Geschichte vom Pferd erzählt. Vespa mit Geweih nennt sich dieses Kunstwerk. Bemerkenswert ist die Geschichte hinter diesem Foto. Der Hund fuhr seit Jahren ohne Führerschein. Blitzer haben die Demokratisierung der Kunst vorangetrieben. Jeder darf selbst entscheiden, wie viel er für sein Kunstwerk ausgeben will. Es gibt Verkehrsteilnehmer, die es vorziehen, das Gesicht zu wahren. Dennoch gelingt es, mit minimalistischen Formen die Aussage schnörkellos auf ihren Kern zu reduzieren. Straßenkunst im besten Sinne. Mittlerweile hat sogar das Arthouse-Kino die Blitzerdramen entdeckt. Allein mit Blitzerbildern erzählt dieses Roadmovie das Scheitern einer Beziehung auf engstem Raum. Erschüttern müssen allerdings die Bilder von geschändeten Blitzern. Das Naturell des sogenannten Wutbürgers begegnet der modernen Kunst in einem ewigen Missverständnis. Man wird es den Liebhabern eines Tages danken, dass sie dem Blitzer das gebührende Maß an Aufmerksamkeit zukommen ließen. Denn was ist nicht alles sein Verdienst? War es nicht der Blitzer, der uns auf die Epoche der Handyfotos vorbereitet hat? Der Blitzer wird als Mutter aller Selfies in die Geschichte eingehen. Deshalb ist jeder aufgefordert, sich zu beteiligen. Kunst ist gesellschaftlicher Diskurs. Kunst ist immer auch Protest gegen die Staatsmacht. Kunst führt die Ränder unserer Gesellschaft wieder zusammen. Es lebe der Blitzer.
Da wird der Blitzer zum Flitzer. Und schon sind wir bei Claudia Kleinert und wahrhaft turbulenten Wetteraussichten. Stimmt's?
Ja, Karin, es gibt Sturm, es gibt Schnee, zum Teil mehr als den meisten lieb ist, zumindest denen, die mit dem Auto unterwegs sind. Denn jetzt in der Nacht wird's weiß und zwar verbreitet. Wer im West-Nordwesten lebt und jetzt denkt, naja, draußen regnet's noch, muss ich mir keine Gedanken machen, das ändert sich. Die Schneefallgrenze sinkt, 10 bis 20 Zentimeter werden es bis morgen Mittag sein. Und zwar vom Niederrhein-Kleve, Kreis Steinfurt-Münsterland, dann übers südliche Hamburg rüber bis nach Vorpommern. Da dann erst am Nachmittag, sonst hier anschließend 5 bis 10 cm, in den höheren Lagen können es örtlich sogar über 20 cm sein. Also weiß, damit auch glatt auf den Straßen, gerade im Berufsverkehr wird es zum Teil eine Menge Schnee geben. Dazu kommt auch noch Sturm, denn der Wind frischt ordentlich auf. Die höchsten Windgeschwindigkeiten, die werden von Rheinland-Pfalz über das Saarland, südliche Hessen, nördliche Baden-Württemberg, Bayern bis in die östlichen Mittelgebirge dann erreicht werden. Zum Teil sind es schwere Sturmböen, orkanartige Böen mit heftigen Schneeverwehungen, Hochschwarzwald sogar bis 150 km/h, also Orkanböen. In der Nacht jetzt zieht nämlich Schnee herein, breitet sich weiter nach Osten, dann langsam aber sicher aus. Die Regenfälle oder Schneeregenfälle, die gehen dann mehr und mehr in Schnee über. Und die Temperaturen liegen morgen früh meist bei Werten zwischen gerade mal noch so 0 bis 3 Grad. Morgen Vormittag weiterhin Schneefall, der weiter nach Osten vorankommt. Anfangs so Richtung Sachsen und Bayern noch etwas Sonnenschein. Das ändert sich. Im Laufe des Nachmittags kommen da auch dichtere Wolken an. Hier wird es noch nicht so heftig sein. Mit dem Schnee von Nordwesten geht das Ganze in Schneeregen, zum Teil auch Graupelschauer und Wintergewitter über. Die Temperaturen liegen dann meist bei Werten zwischen 1 und 4 Grad, der Wind immer noch deutlich spürbar morgen Mittag aus westlichen Richtungen, frisch bis stark mit dann stürmischen Böen und zum Teil schweren Sturmböen in den östlichen Mittelgebirgen. Samstag und Sonntag immer wieder Schneeschauer, vor allem im Süden wird es kräftig schneien und es wird die nächsten Tage deutlich kälter.
Vielen Dank, Claudia. Und das waren die Tagesthemen. Und nur im Ersten gibt's nur im Ersten, nämlich jetzt. Comedy und Kabarett präsentiert von Dieter Nuhr. Im Nachtmagazin begrüßt sie Gabi Bauer heute um Mitternacht und wir sind morgen wieder für Sie da, wie immer freitags bereits um 21.45 Uhr. Bis dahin.